WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung.
In der letzten Folge haben wir von Matthias und Daniela aus Weinheim erfahren, was alles dazugehört, wenn man tatsächlich es vorhat, auf eine Art von Weltreise zu gehen und das nicht irgendwie mit dem Auto, dem Camper oder Flugzeug, sondern mit einem Segelboot. Was es alles Bürokratisches bedeutet, was es vor allem auch bedeutet, wenn man Kinder mitnimmt. Da erinnern wir uns an, man muss sie abmelden, man darf nicht mehr in Deutschland gemeldet sein und Co. Und was es überhaupt auf sich hat mit Homeschooling beziehungsweise die Kinder mit dem Stoff, mit dem Lehrstoff sozusagen so weiterhin zu betreuen, dass wenn man zurück nach Deutschland kommt, sie einigermaßen vorbereitet sind und den Anschluss dahingehend auch nicht verpassen. Matthias, Daniela, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt will ich nämlich von euch wissen, wie die Route war. Wie habt ihr euch überlegt, wo ihr hinsegelt und was waren am Ende auch die Orte bzw. Länder, wo ihr angelegt habt und vielleicht auch längere Zeit verbracht habt?
Ja, vielen Dank, Jessica. Also die Route ist relativ vorherbestimmt, allein aufgrund der Windverhältnisse auf der Erde. Der Wind weht in der Regel von Ost nach West. Mit dem Boot gegen den Wind anzufahren ist relativ schwierig. Also fährt man in der Nähe des Äquators, da wo es schön warm ist, von Ost nach West. Und genau das haben wir auch gemacht. Also man fährt von hier aus, von der afrikanischen Küste, fährt man mit den Passatwinden im Rücken, fährt man in die Karibik. Und dann in der Karibik kann man sozusagen diesen großen Bogen, den es dort gibt, dort hält man sich dann auf. Je nachdem, wo man ankommt, kann man dann nach Süden fahren, bis nach Grenada runter oder halt eben nach Westen bis in die Dominikanische Republik. Und da ist immer schön warm. Da ist immer schön warm, bis auf in der Hurricane Season, also dann, wenn die Wirbelstürme von Afrika über den Nordatlantik ziehen und dann muss man tatsächlich aus der Karibik, also verlassen alle Segler die Karibik und fahren entweder nach Norden Richtung Amerika, Kanada oder ganz nach Süden, nach Grenada, um dort aus dieser sogenannten Hurricane Alley, wie sie heißt, also aus dieser Wirbelsturmstraße rauszukommen.
Genau, und das startet in der Regel, also es zieht sich immer so ein bisschen weiter nach hinten, aber in der Regel so Juli des Jahres, spätestens August, September, Oktober, also muss man raus sein. Ab November kann man sich dann wieder in den Bereich reinwagen. Ne? Und deswegen gibt es quasi also auch das Wetter, ne? Also auch wann kann man rüberfahren, ist ganz klar November, Dezember, teilweise auch nochmal Januar. Ne? Da hat man gute Winde, um quasi rübergetragen zu werden in die Karibik. Ursprünglich hatten wir geplant gehabt, wir machen kurz Karibik und wollten dann sogar durch den Panama-Kanal hinten durch und rüber in den Pazifik und bis nach Neuseeland oder Australien fahren. Das wäre grundsätzlich möglich gewesen, sage ich mal. Es wäre aber ziemlich Hetze gewesen. Ne? Und wir hätten viele, viele Seemeilen in sehr kurzer Zeit dann auch zurücklegen müssen. Hinzu kam, dass zu dieser Zeit, als wir dann drüben waren, durch Covid einfach Neuseeland und Australien komplett geschlossen waren. Mhm. Und wir gesagt haben, wir gehen das Risiko nicht ein, dass wir dann da irgendwo im Pazifik festhängen, da auch die Taifun-Saison dann startet. Ja, wir dann eigentlich weg müssen, aber wir haben kein Land, wo wir direkt hin können. Genau. Und das mit Kindern, das machen wir nicht. Ne? Also es gibt andere, die sind den Weg trotzdem gegangen. Wir sind im Endeffekt nachher sind wir sehr, sehr froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir so wirklich Zeit hatten, die Karibik zu entdecken, ja, und einfach auch mal ja, auf einer Insel irgendwie ein paar Wochen zu bleiben, ja, und da alles zu entdecken, Ruhe aufkommen zu lassen und nicht irgendwo so gestresst zu sein. Ne? Das ist nämlich der Unterschied zu so Urlaubsseglern, die haben halt 2-3 Wochen und da wollen sie natürlich möglichst viel sehen. Und dann sind die immer irgendwo nie länger als 1-2 Nächte in einer Bucht und sind dann schon wieder auf dem Sprung. Ne? Und dadurch, dass wir ja auch durch das Arbeiten den halben Tag, ne, hatten wir quasi immer nur den Nachmittag zum Entdecken dann auch. Und dann hat uns das eine enorme Ruhe gegeben, dass wir einfach mal dann länger in einer Bucht geblieben sind. Dann wollen wir da alles abschmorcheln, ne, haben da Ausflüge gemacht an Land und sind dann wieder weitergezogen.
Hattet ihr WLAN auf dem Segelboot?
Ja.
Okay, aber das war jetzt so die nächste Durchschnitt. Du arbeitest den halben Tag. Wie hast du das gemacht?
Also das war ganz, ganz super. Ja, also ich habe, also dadurch, dass, also durch die vielen Hurricanes die Jahre vorher, haben die meisten dieser Inseln haben sogar Glasfaser verlegt. Ja, also das heißt, das WLAN ist deutlich besser wie in Deutschland. Und ich hatte sogar teilweise den Effekt, ne, dann war eine Kollegin, eine Mitarbeiterin von mir im Homeoffice, im Odenwald gesessen, ja, und ich war in der Karibik irgendwo, ne, wir hatten eine Videokonferenz mit einem Kunden und bei ihr stockte laufend das WLAN und sie verschwand immer wieder und bei mir war perfekter Empfang. Da habe ich dann auch gedacht, okay. Also von daher, das war eigentlich nie, es war nie ein Thema und natürlich gibt es auch Buchten, wo der Empfang schlecht ist. Und wir haben es dann aber immer so getimt, dass wir gesagt haben, okay, dann fahren wir da halt Freitagnachmittag hin, sind da übers Wochenende in dieser Bucht, ja. Und fahren dann wieder weiter. Oder wir hatten einmal, haben wir was ganz Tolles in Bahamas gemacht. Ne? Da sind wir zu so einem, so, wie heißt es, Hogstead Reef oder so. Das ist mitten,
ja, Hogstead Reef, genau.
mitten im Ozean ist so ein Riff mit so einer kleinen Insel. Und da kann man ankern. Aber man guckt, rundherum ist nur Wasser zu sehen. Ja? Und auch das, aber natürlich hat man da jetzt auch keinen Empfang und nichts. Ne? Und aber auch da dann, ne, sind wir dann fürs Wochenende hin und haben dann geguckt, dass wir wieder...
Und das geht auch nur, wenn das Wetter ruhig ist. Ja? Also dadurch, dass es halt komplett ungeschützt ist, wenn da zu viel Wind ist, dann...
Macht es keinen Spaß.
Dann ist es unheimliches Gewackel und die Wellen sind so hoch. Und wir hatten wirklich Glück. Und Das ist faszinierend. Ja? Man ankert da und ankert quasi auf dem blauen Meer. Egal in welche Richtung man schaut, nur Wasser und dann diese kleine Insel. Also wirklich faszinierend.
Klingt nach einem Träumchen. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben bei deiner Kollegin, die in dem Odenwald Homeoffice gemacht hat und dann sich dich im Homeoffice in der Karibik angeschaut hat. Ja, ich hätte dich sehr gemocht. Hattet ihr denn, wenn ihr ja nun mal sowas wie einen Alltag auch hattet, also Homeschooling, gearbeitet, auch entsprechend, denk da an mein Zuhause beispielsweise, mein Sohn, der älter ist eben als meine Tochter, der hat schon gewisse, im Englischen sagt man Chores, Aufgaben, Müll runterbringen, mal die Spülmaschine ein- und ausräumen. Gab es das auch auf dem Segelboot während der Tour und wer hatte welche Aufgaben bei euch?
Also deutlich mehr als zu Hause, ja. Und
für die Kinder, ja.
Ja, also für die Kinder. Für uns natürlich waren auch viele Sachen, die wir zu Hause nicht haben. Ja? Also mein Mann hat quasi den Handwerker gemacht und es ist unglaublich, was beim Boot laufend, an laufendem Band kaputt geht. Ja?
Auf der Wechsel von der Tastatur zum Schraubendreher.
Ja. Und Elektriker und, ne, also es ist wirklich, also man muss sich da in alles reinarbeiten. Ja, genau, aber die Kinder hatten deutlich mehr Aufgaben. Also es war ja so, es ist ja auch keine Spülmaschine auf dem Schiff. Ne? Das heißt, es war immer klar die Regel, also wenn ich jetzt koche, dann spülen die Kinder ab. Ne? Das heißt, es ging dann morgens, mittags, abends. Ne? Also hat ja die ganze Zeit irgendwie Essen zubereitet, haben die sich um den Abwasch gekümmert. Und dann haben sie halt mitgeholfen, natürlich, wenn wir sauber gemacht haben, hieß es immer alle Mann, ne? Und dann haben wir quasi alle zusammen sauber gemacht. Der eine hat gestaubsaugt, der andere abgestaubt und so weiter, ne? Also da waren ganz klar die Aufgaben verteilt. Oder auch, wenn wir Wartungen am Boot gemacht haben. Also es ging irgendwie darum, das Holzdeck mal zu streichen oder die Aluleisten entsprechend vom Rost zu befreien oder das Unterwasserschiff streichen. Ja. Ja, da waren sie immer mit einbezogen und das war immer auch ganz klar, dass sie da mithelfen und das haben sie auch ganz toll gemacht.
Ja, das haben wir als Familie gemacht.
Ja, genau.
Oder auch so Kleinigkeiten. Ne? Ich meine, wenn wir hier in den Supermarkt gehen zum Einkaufen, dann ist das ja so eine, das läuft so nebenbei. Wenn man auf dem Boot ist und erstmal ins Dinghy steigen muss, also ins Schlauchboot steigen muss, dann fährt man zum Strand oder zum Dock. Dann muss man zum Supermarkt laufen, die ganzen Sachen wieder zurücktragen. Bei 5 Personen kommt ja schon einiges zusammen. Wir haben schöne Bilder, da haben wir dann, da ist das Dinghy, also unser Schlauchboot, voll. Und dann sitzt der Julian, unser Ältester, am Außenborder und fährt das dann zurück zum Boot. Da warten die zwei anderen und dann tragen die das alles erstmal raus, ne, und müssen das alles aufs wackelige Schiff heben und dann nach unten verstauen. Und also, genau, also selbst so einfache Dinge wie einkaufen wird dann schon mal so eine morgenfüllende Aktion.
Das ist ein kleines Event dann.
Ja, genau.
Wobei ich finde ja, es gibt nichts Spannenderes, als in Supermärkte im Ausland zu gehen. Da kann ich ja persönlich Stunden verbringen. Also was es da alles gibt und so. Also ja, allein das ist ja schon... Oder auch nicht gibt, stimmt, genau, ja.
Also wir waren in der Karibik und wie soll ich sagen, also... Man muss dann vielleicht in einer Woche vielleicht 2 oder 3 Mal hin, um die Sachen zu bekommen, die man braucht.
Weil sie nicht vorrätig sind.
Genau,
weil sie nicht vorhanden sind. Nicht vorrätig, finde ich vorhanden. Und oftmals geht man auch in mehrere Supermärkte. Ne? Also ich muss sagen, das ist das Thema, was uns am meisten in Stress versetzt hat tatsächlich, die Mägen unserer Kinder. Ne? Also ich meine, das sind alles Jungs im Wachstum, die futtern echt ordentlich was weg und also da immer zu gucken, dass man die richtigen Sachen dann kauft, also man kann auf den meisten Inseln, was wirklich auch sehr, sehr beschränkt, was man überhaupt bekommen hat an Lebensmitteln. Dann auf den französischen Inseln haben wir dann immer Berge gekauft, weil da gab es dann die Sachen, die sie auch mochten, ja, also die französische, leckere französische Salami, das Baguette, ja, ne? und
die Joghurt.
So. Die Joghurt, so. Und dann haben wir Joghurts gekauft, da wussten wir, gestern haben sie die total gerne gegessen. Ne? Dann haben wir palettenweise diese Joghurts gekauft, soweit wir reinkriegen. Ein paar Tage später, nee, jetzt schmecken die eben nicht mehr. Ne? Ja, toll. Ne?
Kinder halt.
Genau. Aber das macht es halt schon wirklich sehr anstrengend auf dem Boot. Ne? Also das war echt immer so das Thema, wo ich dachte, oh Gott, haben wir jetzt alles, haben wir genug zu essen an Bord? Ne? Sind sie da? Ne? Können wir da irgendwo mitkochen?
Denn unsere Ziel war ja schon, wir wollten ja 3 Wochen am Stück in Buchten, wo quasi keine Infrastruktur ist. Das ist ja das Besondere daran. Ne? Man liegt dann da, genießt die Natur, genießt das Unterwasserleben und ist auf sich gestellt, beziehungsweise liegt vielleicht mit ein paar anderen Booten, die dann auch dort ankern, bildet man dann eine Gemeinschaft, die Kinder lernen sich kennen, treffen sich abends am Strand zum Lagerfeuer machen, man lädt sich gegenseitig auf die Boote ein für den sogenannten Sundowner. Also Daniela hat ja schon gesagt, man lebt sehr eng mit und von der Natur. Auch die Sonne spielt eine große Rolle. Also unser Tagesrhythmus war getrieben vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang. Wir sind in der Regel mit dem Sonnenaufgang aufgestanden und nicht lange nach Sonnenuntergang auch ins Bett gegangen. Ja, dann habe ich ständig die Wettervorhersagen verfolgt, weil man wissen musste, wo der Wind herkommt. Ja, weil der Wind maßgeblichen Einfluss darauf hat, wo man hinfahren kann und in welchen Buchten man liegen kann. Das mag jetzt in dem Karibikbogen vielleicht nicht so sein, aber in den Bahamas, die dann doch schon weiter nördlich sind, wo dann auch mal der Wind aus der entgegengesetzten Richtung kommen kann, da haben wir es erlebt, da sind wir aus wunderschönen Buchten mit glasklarem, türkisfarbenem Wasser, soweit das Auge reicht, sind wir vertrieben worden, weil der Wind gedreht ist und dann auf einmal von der anderen Richtung kam und dann mussten wir einen Tag lang oder sagen wir mal, ich glaube 8 Stunden sind wir dann gefahren in die nächste Bucht. Und das fanden wir sehr schade. Die nächste Bucht war dann auch schön, ja, aber da wurden wir wirklich aus dem Paradies vertrieben. Ne? Ja, das passiert natürlich auch.
Also es wird dann nicht gefährlich, aber es kommen dann sehr unangenehme Wellen einfach dann rein in die Bucht, ne? Und es macht dann keinen Spaß mehr. Das Segelboot wackelt dann wie wild hin und her. Ne? Wir hatten das gerade auch auf den Bahamas. In einer Bucht sind wir wirklich verweilt dann auch, ja. Und ich nach 2 Tagen, ey, mir war so schwindelig, ne? Weil die ganze Zeit, das wackelt so ganz extrem, ja. Mhm. Schlimm.
Jeder Schritt, man muss sich mit einer Hand immer festhalten. Ja. Jeder Griff, so einfache Dinge wie Essen zubereiten, die normalerweise, wo man nicht groß drüber nachdenkt, werden dann zur Herausforderung, wenn das quasi, wenn die Umgebung sich ständig bewegt. Ja? Also wenn man sich ständig festhalten muss, wenn man ständig überlegen muss, oh je, wenn ich das jetzt da hinlege, fliegt das nicht durch die Gegend. Ja? Also rutscht das nicht weg.
Hat man so gar nicht auf dem Schirm. Also tatsächlich, ne? Man denkt so an diese schönen Dinge, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, aber an so einfache, aber dann doch erschwerende, alltagserschwerende Momente, da denkt man natürlich nicht dran. Was war denn grundsätzlich, abgesehen von diesen kleinen Sachen, die größten Herausforderungen gesamt über die ganze Reise hinweg?
Nahrungsmittelversorgung.
Also, tatsächlich die Nahrungsmittelversorgung mit unseren Jungs war tatsächlich die größte Herausforderung, dass sie immer genug hatten. Und auch die richtigen Dinge hatten. Ansonsten ist es natürlich, also man lebt da einfach, ich sage so ein Segelboot, man lebt da sehr eng zusammen. Ne? Also es hat dann auch keiner irgendwie eine Tür, die er zumachen kann. Ne? Also man kann dann irgendwo, wenn Streit aufkommt, dann muss man das recht schnell dann auch ausdiskutieren und irgendwo zu einer Lösung kommen, weil man kann ja nicht entfliehen. Ja, also klar, man kann ins Wasser springen und irgendwie mal Schläuchchen gehen, aber ne? Also grundsätzlich ist man da einfach sehr eng zusammen. Ja, also wir fanden das insofern ganz, ganz toll, weil wir einfach, ich glaube, wir haben unsere Jungs so gut kennengelernt, Und auch die Unterschiede in den unterschiedlichsten Situationen, in stressigen Situationen, ja, in ruhigeren, ne? Also wie reagieren sie, wie viel, was ist ihnen wichtig, ne? Wie viel kann man ihnen wann irgendwo auch zumuten oder auch nicht. Ja?
Was war ihnen denn wichtig?
Also auch da sind sie sehr unterschiedlich, ja. Also ich glaube, Mittlere ist sehr, sehr kommunikativ und ihnen ist total wichtig, Freunde immer um sich zu haben und Freunde zu treffen. Und auch das hat ihn auf dieser Reise insofern sehr gechallenged, ja, weil er halt gar keine, also er konnte Englisch, aber noch nicht so richtig gut. Und die Kinderboote, die wir getroffen haben, die waren alle englischsprachig. Mhm. Ne? Ja. Das heißt, also wo er hier eigentlich gewohnt ist, ruckzuck Freunde um sich zu scharen, weil er einfach ziemlich kommunikativ ist, das ist ihm da erstmal nicht so gelungen, ja, und da ist er eher quasi so erstmal im Hintergrund so ein bisschen getreten und ich glaube, das war für ihn auch ganz spannend, erstmal zu sehen, wie gehe ich damit um, wie entwickelt sich das für den Großen dagegen, ne? Der sonst hier immer eher so ein bisschen im Hintergrund war, der konnte halt deutlich besser Englisch, das heißt, der hat recht schnell dann auch Anschluss gefunden und dann war er quasi eher der Vorreiter, der dann auch wirklich die Kontakte geknüpft hat, ne? Mit den anderen ins Gespräch kam und das war auch so, also ganz neue Rollen, sag ich mal, bei allen eigentlich. Ne?
Und man muss auch sagen, also ja, die Welt ist voller interessanter, bunter Menschen. Und gut, unter Seglern hat man natürlich auch sehr schnell eine gemeinsame Basis, über die man zusammenkommt. Jeder spricht Englisch, gut, bis auf die Franzosen, aber...
Okay, die wollen nicht.
Aber die meisten Boote sprechen Englisch. Und also wir haben sowohl Boote mit Kindern als auch ohne Kinder kennengelernt und na, also ein Paar, die waren auf einem etwas teureren Boot unterwegs, beide Schönheitschirurgen, aber mit zwei Teenagern waren hier unterwegs. Wir haben sofort einen Draht gefunden, man saß abends zusammen, hat sich unterhalten über das, was man erlebt hat, welche Pläne man hat. Die Kinder waren gemeinsam am Strand, großes Lagerfeuer gebaut, waren gemeinsam schnorcheln. Ja, und auf der anderen Seite waren wir mit einem sogenannten Buddyboat, Amerikanern unterwegs. Sie, ausgebildete Opernsängerin, er hat Häuser gebaut. Beide hatten sie mal gemeinsam eine Farm. Also wirklich interessante Lebensgeschichten.
Die sich immer wieder neu erfunden haben, ne? Was in Deutschland gar nicht so üblich. Also in Deutschland ist ganz oft so, man erlernt einen Beruf und den macht man quasi bis zu seinem Tod mehr oder weniger, ja. Was wir da jetzt erlebt haben, waren ganz viele Familien, Leute, die sich immer wieder neu erfunden haben, die immer wieder was Neues gemacht haben. Ne?
Genau.
Und das war extrem spannend. Und dann auch so diese unterschiedlichen Konstellationen dann zusammen, das war richtig toll. Ne?
Gab es etwas, wo ihr überhaupt nicht mit gerechnet habt? Positiv wie negativ?
Die Reparaturen. Also wir wussten, dass man am Segelboot immer mal wieder was reparieren muss.
Klar, ja.
Ja? Aber dass man so viel reparieren muss und laufend reparieren muss und... Damit hätten wir nicht gerechnet. Also wir sind tatsächlich, also als wir über den Atlantik rüberkamen...
Salzwasser und UV sind gnadenlos.
Ja, genau. Mhm. Na, also es ist einfach, also wir hatten laufend waren irgendwelche Themen. Ne? Und es konnte beispielsweise sein, man hat den Anker runtergelassen. Also jedenfalls bei unserem Boot funktioniert der ganz bequem mit so einer elektrischen Ankerwinch, ja. So, und dann holt man den auch so wieder hoch, ja, und so, und dann hat man den Anker schön unten, dann will man los, ne, will ihn hochholen, ja, geht nicht, ne, okay. Ja, gut, ist mal wieder irgendwie die Leitung, ne? Also von jetzt auf nachher ist dann...
Tauche ich mal schnell runter und mach's los, oder wie ist das dann?
Die Fernbedienung funktioniert elektrisch und da war einfach ein Kontakt korrodiert.
Ja, ja,
und dann musste ich halt mit meinem Werkzeugkoffer nach vorne und hab das schnell auseinandergebaut, wieder neu mit verbunden, wieder wasserdicht gemacht und... 10 Minuten später konnten wir dann, hat dann alles wieder funktioniert. Ja. Ich bin bei 40 Grad in den hintersten Ecken rumgekrabbelt, um irgendwelche Widerstände auszutauschen, die kaputt gegangen sind. Also nachdem dann mal alles funktioniert hat, man muss dazu sagen, wir haben die gesamte Elektrik neu machen lassen, bevor wir los sind. Und als wir dann in der Karibik angekommen sind, war tatsächlich unser Inverter. Also derjenige, der die 12 Volt auf die 230 Volt Spannung umsetzt, für Notebooks und so weiter. Der war defekt, weil er nicht 100% korrekt eingebaut wurde. Und das hat uns dann schon gestresst. Das hat 2 Monate gedauert, bis wir dann auf der Insel waren, auf der es repariert werden konnte. Es ist ja nicht so, dass das überall gemacht werden kann, ne? Sondern man musste dann erst dahin fahren, wo eine entsprechende wo eine entsprechende Reparaturwerkstatt war, die sich mit der Marke auskennt. Also als dann Sachen kaputt gegangen sind, die wir erst neu haben einbauen lassen, da haben wir uns wirklich gefragt, oh je. Aber nachdem sich das dann alles eingeschwungen hat, ich würde mal sagen, so das letzte Jahr war eigentlich dann nur noch Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten waren zu 80% irgendwelche elektrischen Verbindungen, die aufgrund des Salzgehaltes in der Luft einfach sehr schnell korrodieren. Genau.
Wo liegt das Schiff jetzt? Wo ist es? Hat es einen Namen eigentlich?
Ja, Le Rêve. Das französische Wort für Traum, allerdings zusammen in einem Wort.
Okay, und wo ist die Le Rêve jetzt?
In Portugal.
Da wäre ich auch gern. Was macht die da?
Die ist aus dem Wasser rausgehoben und liegt da und
wartet.
Man muss sagen, nach zwei Jahre über den Atlantik sind sehr fordernd für so ein Schiff. Und wir haben jetzt einiges machen lassen müssen. Also wir haben den Mast runtergeholt, um nach dem ganzen Rig zu schauen, die ganzen Verbindungen zum Mast hoch, der Segel, Aufrollanlage und so weiter, das einfach um zu schauen, ob da irgendwas jetzt in den zwei Jahren kaputt gegangen ist.
Wenn ich jetzt mal so interpretieren darf, in dem Moment, wo ihr was austauscht, was neu machen lasst, habt ihr schon das Ziel bzw. den Plan, da auch wieder mit unterwegs zu sein in Zukunft?
Ja, genau. Also wir haben auf der einen Seite, wir sind ja durchs Mittelmeer auf dem Hinweg nur gehetzt, ja, und haben aber da auch so tolle Buchten und so kennengelernt, dass wir gesagt haben, nee, jetzt wollen wir eigentlich nochmal das Mittelmeer ein bisschen kennenlernen. Und zum Zweiten haben wir unsere Le Rêve jetzt auch genutzt, um Seminare anzubieten, ja, also Segelseminare für Firmen, wo wir sagen, Mensch, wenn jemand gerne irgendwo einen Workshop machen möchte auf dem Schiff, das dient zum einen dem Teambuilding, ja, zum anderen können auch inhaltlich Themen bearbeitet werden, wenn man jetzt sagt, Mensch, man möchte die Organisationsstruktur irgendwo vielleicht ein bisschen verändern oder irgendwie, was auch immer, ja, kann das gut entweder als Workshop direkt auf dem Boot gemacht werden oder auch, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit einer Wohnung quasi, die angemietet wird, wo man dann quasi für die Workshops hingeht, dann hat man wieder so Segelsequenzen irgendwo mit dabei, ne, wo man als Team dann zusammenarbeitet. Und deswegen haben wir auch gesagt, also jetzt werden auch nochmal ein paar Investitionen, sage ich mal, die bisher nicht ganz so relevant, so in die Bequemlichkeit nochmal irgendwo mehr gehen, ja, die gehen wir jetzt nochmal an, ja.
Genau.
Und wann steht die nächste Reise an?
Und den Sommer wollen wir dann auch im Mittelmeer, weil die Algarve ist sehr schön, ist vom Wasser aber halt recht kühl auch, ne, und deswegen hatten wir gesagt, also so die Balearen sind dann doch so attraktiver auch für solche Workshops.
Ja. Und das auch wieder mit allen drei Kindern?
Nein, in abgestuften Teilen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass der Älteste jetzt sagt, also er hat jetzt erstmal die Nase voll vom Wasser. Ja.
Ich wollte es jetzt nicht so formulieren, aber ich habe ein Stück weit damit gerechnet.
Genau, er hat genug Wasser und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, also ja. Er macht jetzt mehr so Wanderungen, Fahrradtouren und so weiter. Der Kleine, sag ich mal, kommt mit, ja, auch muss mit, sag ich mal, ja. Aber findet es auch cool, natürlich irgendwo zu schnorcheln und dann da, ne, rumzulaufen. Und der Mittlere in Teilen, ne, also das ist ja dann einfach...
ist wirklich sehr schön abgestuft, ne,
ja,
haben wir jetzt festgestellt.
Ja. Ja, genau.
Wir haben das ja auch extra so getimt, dass das vor dem Ablabelungsprozess der Kinder wir wieder zu Hause sind.
Genau, also der Große war 13, als wir los sind, der Mittlere 11. Und der Kleine 8.
Ne? 8, ja. Genau.
Euer Learning, abgesehen von den ganzen kleinen Sachen, wo ihr sagt, wir sind da auch über uns hinausgewachsen, welches ihr Menschen, die jetzt zuhören und nicht nur wie ich mitschwärmen, sondern sich vielleicht sogar denken, ich muss mir nicht unbedingt ein Segelboot jetzt kaufen, aber so dieses Reisen und generell Dinge machen, die man so aufschiebt, was würdet ihr abschließend den Menschen mit auf den Weg geben?
Machen.
Genau.
Machen.
Also man muss tatsächlich, also wenn man Träume hat, dann sollte man die tatsächlich auch irgendwann umsetzen und sie lassen sich realisieren und das ist nie der ideale Zeitpunkt. Ne? Also bei uns war auch immer wieder die Frage, wann passt das rein, ne? Gerade auch für mich dann geschäftlich und so. Ne? Eigentlich passt das nie. Ja, man muss einfach dann irgendwann sagen, Mensch, wir machen's. Und was auch, also was uns, also oder ja doch uns allen sehr, sehr gut getan hat, mal so ein einfacheres Leben zu führen. Na, also es ist wirklich, also auf so einem Segelboot ist einfach basic. Ne? Ich glaube, es ist ähnlich wie wenn man einen Wohnwagen durch die Gegend fährt. Ne? Es ist einfach alles so ziemlich eng, basic. Ne? Vielleicht auch in Ländern, die eben nicht so einen hohen Standard haben. Und dann kommt man hierher zurück und ist total begeistert. Also unsere Kinder sind megamäßig dankbar, dass sie in Deutschland geboren sind. und dass sie hier aufwachsen dürfen, dass sie hier die Infrastruktur haben, ne? Die tollen Häuser, die tollen Straßen, die Supermärkte voll mit allen Lebensmitteln, die tollen Schulen. Also das ist einfach, sie haben da ganz anderes gesehen und das prägt dann auch. Ja? Und das löst auch diese Dankbarkeit aus, dass man nicht immer irgendwo unzufrieden ist, vielleicht mit der eigenen Situation, sondern einfach auch erkennt und sagt, Mensch, ist doch super hier.
Was war euer schönstes Ziel, schönstes Land?
Ja, wir sind auf den Kanarischen Inseln, also vor der Küste Afrikas sind wir gestartet. Dann sind wir 3 Wochen vor dem Wind, vor dem Passatwind in die Karibik gesegelt und sind in Antigua. Antigua ist, wenn man sich den Karibikbogen vorstellt, oben rechts die Ecke. Da sind wir angekommen, haben dann erstmal Antigua gemacht und sind von da aus in Richtung weiter nach Westen, einfach aufgrund der Situation, dass wir nach Saint Martin mussten bezüglich der Reparaturen. Und von da aus sind wir dann noch weiter auf die amerikanischen Jungferninseln gefahren. Und da sind wir zum ersten Mal so richtig ins Cruising gekommen. Also da waren dann alle Reparaturen durch, da haben wir uns dann eingegroovt, auch als Familie auf dem Boot. Und da hatten wir herrliche 6 Wochen. Von da aus sind wir in so einer Hauruck-Aktion quasi quer zurück nach Dominica gefahren, genau. Dominica, eine sehr ursprüngliche, einfache Insel, und sind dann über Etappen weiter nach Süden, nach Grenada, ganz unten in dem Karibikbogen. Dort haben wir die Hurricane Season überdauert sozusagen, also diesen Sommer, in dem die Wirbelstürme über den Atlantik ziehen. Und von da aus, von Grenada, sind wir dann ja im Prinzip den Karibikbogen wieder zurückgetingelt nach Norden und dann über die Dominikanische Republik auf die Bahamas gefahren. Hatten dann leider viel zu wenig Zeit für die Bahamas, weil wir die Strecken unterschätzt haben. Also wenn man sich das anschaut, die Bahamas sind ungefähr genauso groß wie der karibische Inselbogen. Für das eine hatten wir 1,5 Jahre Zeit, für das andere hatten wir 3 Monate. Und von da aus sind wir dann über Bermuda, die Azoren, wieder zurück nach Europa gesegelt.
Wow. Ich sag mal, also grundsätzlich, was wir immer unterteilt haben, es gibt Inseln, die sind eher so Landinseln, ne? Also da kann man ganz tolle Ausflüge an Land machen, wenn man Wasserfälle hat, man kann klettern, man kann Rafting machen und was weiß ich was alles, ja. Und es gibt mehr so Wasserinseln, ja, wo einfach das Unterwasserleben oder überhaupt die Strände gigantisch sind, ja, und das Unterwasserleben ganz toll, ja. Und dementsprechend hat jeder auch so seinen eigenen Liebling, ne? Also bei mir persönlich, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Also ich habe 2. Also ich einmal als Landinsel fand ich Dominica gigantisch. Ja, also einfach wunderschöne Natur, ganz ursprünglich, unglaublich liebe und nette Menschen. Also das war auch auf keiner anderen Insel so wie dort. Obwohl sie sehr, sehr arm sind im Vergleich zu allen anderen Inseln dann auch. Ja, man kann ganz toll wandern dort, Ausflüge machen. Das Wasserleben ist nicht ganz so toll. Und zum Zweiten fand ich aber, ich sag mal, BBIs waren schön, aber auch die AVIs, also die amerikanischen Jungferninseln, einfach wegen des Unterwasserlebens. Ja, also wir haben, das ist aber, glaube ich, auch, da muss man auch so ein bisschen Glück haben. Also wir haben auch von anderen gehört, die quasi die Tierwelt auf anderen Inseln so gesehen haben. Wir haben sie halt erst dort so erlebt, also mit Tausenden, Hunderten von Schildkröten, ja, mit Ammenhaien, mit unterschiedlichen Rochenarten, die wir dann beim Schnorcheln da gesehen haben. Man muss halt sagen, grundsätzlich, leider sind die Riffe auch in der Karibik mehr oder weniger alle kaputt. Ja, also sind alle krank, also es gibt kaum mehr was Intaktes. Ja, also das heißt, irgendwo so ein Riff mit ganz, ganz vielen bunten Fischen hat man selten. Ja, so ein bisschen sieht man noch irgendwo, ja, aber da muss man schon sehr nachsuchen. Ja, das ist leider auf allen Inseln gleich. Ja. Genau, und dann unser Großer, der ist eher so, ne, der liebt eher so die Bequemlichkeit, und er fand die französischen Inseln ganz toll, weil da kriegt man natürlich alles, was das Herz begehrt, zum Essen. Ja? Und er fand es auch ganz toll, dass endlich, ihm ist auch wichtig, so eine vernünftige Infrastruktur zu haben und nicht solche Hubelwege, ne, die noch nicht mal geteert sind und so, ja. Und das ist natürlich, auf französischen Inseln hat man halt den Wohlstand mehr oder weniger, ne, so irgendwo wie in Frankreich, ja. Also ob das jetzt Martinique ist, ob es Guadeloupe ist oder Saint-Martin, das hat er sehr geschätzt, ja. In Kombination, dass man dann trotzdem natürlich das Inselleben dann irgendwo noch hat und das schöne, klare Meer. Genau, ich weiß gar nicht, was der Fabi, ich glaube, der war auch so ähnlich wie ich beim Schnorcheln, ne? Dass er so die amerikanischen Jungferninseln toll fand.
Ja, ja. Also für mich das absolute Highlight waren die Bahamas. Natürlich, dadurch, dass wir es dort zum ersten Mal erlebt haben, sind die amerikanischen Jungferninseln immer ein besonderer Ort für uns, weil wir dort zum ersten Mal dieses Cruising erlebt haben, also diesen Lebensstil. Ich muss aber sagen, wir haben so tolle Segelstunden, so tolle Buchten gesehen auf den Bahamas. Also da wollen wir auf jeden Fall wieder hin zurück. Ja.
Habe ich jetzt Lust auf Urlaub? Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Reise mit wenig Reparaturen in diesem Sommer und danke für die Einblicke in eure bisherigen Etappen auf der Segelbootreise und wünsche euch, wie gesagt, alles Gute und ganz viel Spaß.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de/podcast.